ARD.
Du hast auf eBay einen Brief gefunden von einem ehemaligen Häftling in Auschwitz und du hast diese Spur verfolgt bis hin zur Familie.
Ja, genau. Warum diese Karte aus Auschwitz, die auf eBay jetzt verkauft wird, nicht zur Familie gelangt ist, darüber kann man nur spekulieren. Wie das dann auf eBay zur Versteigerung kam und zu dem Händler, der das dort auch für viel Geld anbietet, also die Postkarte, dafür will er $250 haben, das ist für die Familie ein absolutes Rätsel, kann man auch nicht aufklären. Und die sind natürlich absolut entsetzt.
Ein paar Klicks auf der Verkaufsplattform im Internet. Suchbegriffe wie Konzentrationslager, Auschwitz oder Holocaust und seitenweise ploppen Fotos zum Kauf auf denen erhängte, erschossene oder vor Hunger ausgemerkelte Menschen zu sehen sind. Wie kann es sein, dass mit solchen Bildern Geld gemacht wird? Oder mit Briefen, die Menschen aus Konzentrationslagern schrieben? Der Journalist Tom Fugmann hat dazu recherchiert und sich damit beschäftigt, was so alles im Internet, zum Beispiel auf eBay, meistbietend verkauft wird. In dieser Folge möchte ich mit ihm über seine Recherche sprechen. Hallo Tom.
Hallo Cecilia.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Schön, dass Sie dabei sind. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen montags in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Tom, es gab ja im November letzten Jahres den Fall der abgesagten Auktion in einem Auktionshaus in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 600 Stücke sollten da versteigert werden, unter anderem Briefe, die Häftlinge aus deutschen Konzentrationslagern geschrieben haben, Karteikarten der Gestapo und auch ein sogenannter Judenstern, ein Stoffstern, den Juden während der NS-Zeit tragen mussten. In dem Falle laut Katalog mit Gebrauchsspuren, sehr selten da rotbraun, denn der war für politische jüdische Häftlinge. Nach massiven Protesten wurde diese Auktion dann abgesagt, Tom. Was hat diese Geschichte mit deiner Recherche zu tun?
Ja, ich habe das natürlich auch wahrgenommen, was da angeboten wurde in Neuss in Nordrhein-Westfalen, diesem Auktionshaus, und welche Aufregung es gab, sogar bis in polnische und deutsche Regierungskreise hinein. Und dann erinnerte ich mich daran, dass ich vor 13 Jahren schon mal für den Westdeutschen Rundfunk ein Stück gemacht hatte, über die Tatsache, dass auf eBay, der Handelsplattform, Fotos gehandelt worden sind aus dem Holocaust. Und vor 10 Jahren habe ich für den Norddeutschen Rundfunk ein Stück gemacht darüber, dass Briefe und Postkarten aus Vernichtungs- und Konzentrationslagern auf eBay angeboten werden. Und dann dachte ich, dann schaue ich doch mal nach, wie das so heute aussieht dort, und musste zum eigenen Erschrecken feststellen, dass dieser Handel mit den Devotionalien aus dem Holocaust dort noch in vollem Gange ist, dass dort Fotos angeboten werden, die SS-Leute und Wehrmachtssoldaten in jüdischen Ghettos in Polen angefertigt haben, und eben auch Briefe und Postkarten aus Konzentrations- und Vernichtungslagern, dass das alles immer noch in großer Zahl dort zum Verkauf steht.
Bei diesem Auktionshaus, dieser Auktion, das wäre jetzt schon die zweite gewesen. Es gab 2019 schon mal eine. Damals gab es keine nennenswerten Proteste, oder?
Also ich kann mich nicht dran erinnern. Ich hatte immer mal wieder im Laufe der Zeit auch auf eBay geguckt, ob diese ganzen Fotos und Postkarten und Briefe dort immer noch verkauft werden. Habe das immer mal wieder gesehen, habe aber sozusagen mich dann erstmal nicht weiter darum gekümmert. Und eben erst jetzt, anlässlich dieser abgesagten Auktion, habe ich mich damit etwas intensiver wieder beschäftigt.
Du bist vor allen Dingen auf eBay unterwegs gewesen, hast geguckt, was da so angeboten wird. Wie muss man sich das vorstellen? Was kann man da finden?
Also man kann finden, wenn wir zum Beispiel erstmal bei den Fotografien bleiben, man findet eben diese Fotos, die von SS-Leuten und Wehrmachtssoldaten während des Zweiten Weltkriegs angefertigt worden sind, in großer Zahl. Und das sind Fotos, die beispielsweise in diesen jüdischen Ghettos zeigen, die Menschen, die dort gelebt haben, in wirklich ganz schlimmer Art und Weise. Das sind ja auch Bilder, mit denen sich die selbsternannten Herrenmenschen den Juden überlegen führen wollten. Und so sieht das, was dort fotografiert wurde, auch aus. Man sieht eben Juden, die da abgemagert sind. Man sieht Kinder, die bis auf die Knochen abgemagert sind. Man sieht auch Entwürdigungen der Menschen, denen zum Beispiel die Haare geschoren werden oder der Bart abgeschnitten werden, zur Belustigung herumstehender Wehrmachtssoldaten und SS-Leute. Man sieht aber auch zum Beispiel tote Menschen, also Menschen, die im Ghetto tot auf einer Straße liegen. Man sieht beispielsweise auch Partisanen, die aufgehangen worden sind von der SS und Wehrmachtssoldaten. Und was neben diesen Motiven so erschreckend ist, ist die Tatsache, dass die Anbieter dieser Fotografien die damaligen Beschreibungen, die auf den Fotos von den SS-Leuten und Wehrmachtssoldaten draufgeschrieben worden sind, die diese Fotos gemacht haben, einfach 1:1 für den Verkauf übernommen werden. Ermordeter Jude oder für eine Frau, die als Partisanin in Russland festgenommen wurde, Flintenweib Russland. Also diese Ideologie, diese nationalsozialistische Ideologie, die diese Beschreibung auf den Fotografien ja auch geprägt hat, die wird da 1:1 übernommen von den Verkäufern, um diese Fotos anzubieten und den Wert dieser Fotos damit vielleicht auch zu erhöhen.
Was ich erschreckend fand, wenn ich an deinen Beitrag denke, der lief bei Fakt im Ersten am 20. Januar, ist auch zu sehen in der ARD-Mediathek. Es gibt ein Foto, da stehen zwei Frauen. Es ist wie so ein Eckhaus, so ein Eckeingang, wie man es oft in Geschäften hat, und lächeln in die Kamera. Und um die Ecke direkt daneben liegt ein toter Mensch. Das zeigt so auch diese Normalisierung dieses Leids und vielleicht auch so ein bisschen die Verrohung, die in dieser Zeit von den Menschen Besitz ergriffen hat.
Wir wissen natürlich, dass es in diesen jüdischen Ghettos Hunger gab, dass die Menschen krank geworden sind, dass sie gestorben sind natürlich, dass sie auch durch Arbeit ja systematisch vernichtet werden sollten. Und der Tod war dann so etwas wie ein Alltagsbegleiter in dieser Zeit. Das bilden diese Fotos ab. Ich finde es nur extrem despektierlich und auch geschmacklos, die auf einer Handelsplattform ohne jegliche Kontextualisierung oder Einordnung feilzubieten. Also in Gedenkstätten oder in Büchern zu dieser Zeit wird man das immer eingeordnet finden und auch entsprechend erläutert. Die historischen Umstände werden erzählt. Das findet da ja alles nicht statt und man weiß nicht, wer solche Fotos erwirbt, zu welchem Zweck, um sich vielleicht nochmal gedanklich in die Zeit hineinzuversetzen, ob das Neonazis sind, die sich daran nochmal ergötzen wollen oder welche Motive die Menschen haben, die diese Fotos dort kaufen, das ist unbekannt.
Lass uns nochmal bei den Fotos an sich bleiben, denn es ist sehr viel fotografiert worden im Zweiten Weltkrieg. Hat dir Jens Christian Wagner in deinem Beitrag erzählt, der ist Historiker und der leitet die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald und der hat dafür auch eine Erklärung.
Teilweise wurden solche Fotos angefertigt von SS-Angehörigen, um sie Vorgesetzten zu schenken. Es gibt Alben, die wurden für Himmler angelegt, Alben auch, die für Hitler angelegt wurden, um sich selbst mit seinen Mordtaten zu rühmen. Und tatsächlich hat das auch etwas von einer Trophäe, die man sich anfertigt, gewissermaßen als Andenken für seine eigene Mordtat, die man begangen hat.
Es gibt also offenbar eine große Anzahl solcher Fotos. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden solche Alben sogar kennen. Auch ich kenne das aus meiner Familie, von meinem Großvater. Da fehlen auch Fotos in den Alben. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die verkauft worden sind, sondern dass es andere Gründe hat. Ich habe mich gefragt, Tom, ob es denn jetzt offenbar auch mehr noch auf diesem Markt gibt, weil die letzten Kriegsteilnehmer gestorben sind und dann Dachböden ausgeräumt werden, Schubladen ausgeräumt werden und diese Alben, die ja für Nachfahren dann nicht unbedingt eine Bedeutung haben, verscherbelt werden.
Also ob das jetzt mehr geworden sind in den letzten Jahren, kann ich nicht wirklich sagen. Als ich vor 13 Jahren mich damit das erste Mal beschäftigt habe, waren auf eBay auch schon sehr viele Fotografien in Umlauf. Und wenn man jetzt sieht, die Leute, die diese Fotografien anbieten, das sind sogenannte gewerbliche Verkäufer. Das sind also Leute, die das zumindest auch als Erwerbszweig betreiben und die sich darauf spezialisiert und verlegt haben. Und da gibt es eine große Anzahl von diesen Leuten, die das dort anbieten. Und wenn man danach schaut, findet man immer Dutzende, wenn nicht gar Hunderte dieser Fotos. Ob es jetzt in den letzten 10 Jahren mehr oder weniger geworden sind, vermag ich leider nicht zu sagen.
Lass uns mal darüber reden, wer sowas kauft. Denn es gibt ja offenbar ausgerechnet auch hier in Deutschland, im Land der Täter, eine für mich verstörende aber offenbar auch ungebrochene Faszination für den Holocaust und für Devotionalien aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich würde an dieser Stelle auch mal ganz kurz einen Schlenker machen und eine Podcast-Folge empfehlen aus dem letzten Jahr vom 14. November. Da geht es nämlich um ein ähnliches Thema, nämlich um Raubgräber, also illegale Raubgräber, die durch die Wälder ziehen und danach Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen nach Weltkriegsrelikten suchen. Und da geht es darum, dass es vor allen Dingen in China und in den USA ein großes Interesse an solchen Sachen gibt aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch in deinem Beitrag, wo es um diese Holocaust-Hinterlassenschaften geht, gibt es eine Einstelle, wo man bei eBay gucken kann. Da ist es zum Beispiel in Dollar angegeben, der Preis. Was weiß man denn über die Käufer solcher Sachen?
Also der Dollarpreis bezieht sich auf die Karten und Briefe aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Da werden wir ja später darauf zu sprechen kommen. Wenn wir bei den Fotografien bleiben, kann man da nur spekulieren, weil das ist nicht erforscht. Das sind ja Auktionen unter Privatleuten. Wer sich solche Fotos kauft, darüber weiß man eigentlich nichts. Aber man kann natürlich sich jetzt überlegen, wer hat denn ein Interesse daran, sich Fotografien aus jüdischen Ghettos privat zu erwerben, die eben, das hatten wir ja vorhin schon beschrieben, den Holocaust zeigen und die Entmenschlichung der Opfer. Da kann man jetzt wirklich mutmaßen, sind es Neonazis, sind es irgendwelche Leute, die in der Vergangenheit festhängen und diese Ideologie noch anhängen. Also ich habe mit Jens-Christian Wagner natürlich auch darüber gesprochen und er sagte mir, dass zum Beispiel seriöse Institutionen wie die Gedenkstätte Buchenwald solche Fotografien nicht erwerben würden, weil zum einen zeigen sie eine Täterperspektive, die ist hinlänglich bekannt, zum anderen fehlt eben oft die Einordnung und der zeithistorische Umstand, deswegen würde man es nicht machen. Ob jetzt wiederum zum Beispiel Holocaust-Museen aus den USA, die es dort auch gibt und in nicht geringer Zahl und die natürlich auch immer schauen müssen, wie ja eventuell auch spektakulär sie den Gegenstand ihrer Darstellung behandeln. Also ob die sich daran beteiligen, das weiß ich natürlich nicht.
Es gab im Zuge der abgesagten Auktion im November in Nordrhein-Westfalen relativ viel Presse und da hatte ich einen Spiegelartikel gefunden, da geht es ein bisschen genau um das, was du gerade angesprochen hast. Da gab es ein Gespräch mit einem Historiker und Auktionator, Wilfried Beer heißt der, und der warnte in diesem Gespräch davor, jetzt jedem Käufer oder Interessenten dunkle Motive zu unterstellen. Zum Beispiel hätten in den USA, so sagt er, manche Sammler einen persönlichen Bezug, weil Familienmitglieder einst im Holocaust ermordet worden sind. Auch Museen und Sammlungen, vermutlich dann eher in den USA, seien darauf angewiesen, dass solche Objekte angeboten würden.
Ich habe das auch gelesen. Und natürlich hat ein Auktionator immer ein merkantiles Interesse daran, die Gegenstände, die er verkauft, auch möglichst anzupreisen und dafür zu sorgen, dass sein Geschäft nicht in Verruch gerät.
Das tut er, weil er ist Auktionator, er verkauft sowas auch. Das muss man nochmal dazu sagen, ne?
Ja. Mhm. Aber ob wir das Holocaust unbedingt Interesse haben, sich eine Jacke von Himmler, die dort wohl auch angeboten wurde, zu Hause hinzuhängen, wage ich sehr zu bezweifeln. Also kurzum, man weiß es eigentlich nicht und ob das wissenschaftliche Interesse bei den Erwerbern tatsächlich so vorhanden ist oder auch nicht, man weiß es auch nicht.
Und auch Jens-Christian Wagner, der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, weiß es nicht so richtig.
Es gibt ganz offensichtlich den Markt dafür und es gibt Menschen, die aus welcher Motivation auch immer es erstrebenswert finden, für Tausende von Euro oder von Dollar irgendetwas zu erwerben, wo ein Stempel der SS aus Auschwitz drauf ist, weil man irgendeine Form von Schauer empfinden möchte oder was auch immer. Oder weil man Anhänger dieser Verbrechen ist. Das kann auch eine Rolle spielen.
Gut, also das eine sind ja Auktionen in Auktionshäusern. Wir reden ja vor allen Dingen jetzt hier über eBay, wo dann dieses Leid, ob das jetzt Fotos von Toten sind, von Erhängten, von erschossenen Menschen oder auch von diesen persönlichen Zeilen in Postkarten und Briefen für jedermann sichtbar sind. Ja, also jeder kann auf eBay da durchscrollen. Es ist ganz einfach, ein paar Catchwords einzugeben und dann ploppt es auf. Ich glaube, dann wird das so zur Ware. Es ist dann auch ganz leicht zu vergessen, dass hinter jedem dieser Dokumente auch Schicksale stehen. Und das sind nicht irgendwelche Trophäen oder so, das sind ja Menschen, die wurden getötet, die haben gelitten. Und du hast auf eBay einen Brief gefunden von einem ehemaligen Häftling in Auschwitz und du hast diese Spur verfolgt bis hin zur Familie.
Ja, genau. Neben diesen Fotografien, über die wir ja jetzt schon gesprochen haben, werden eben auch Briefe und Postkarten aus Konzentrations- und Vernichtungslagern auf eBay angeboten. unter anderem eben aus Auschwitz. Und dort bin ich auf die Postkarte gestoßen von Henryk Wróblewski. Das ist ein Pole gewesen, der Widerstand geleistet hat in der Möbelfabrik, in der er als Schreiner gearbeitet hat. Der ist dann verhaftet worden, nach Auschwitz deportiert worden. Und da habe ich mit Hilfe verschiedener Datenbanken und Recherchen und einem polnischen Historiker einen Kontakt zu der Familie herstellen können und mich mit seiner Schwiegertochter und seiner Enkelin in dem polnischen Ort Radomsko unterhalten können.
Der hat es überlebt. Der ist 2011 offenbar hochbetagt gestorben. Und seine Enkelin, die hat ihn noch vor seinem Tod befragt. Die hat da Videoaufnahmen gemacht. Und einen Ausschnitt aus diesem Interview, den spielen wir jetzt mal.
Ich bekam irgendeine Spritze und etwas zum Schlucken. Irgendwie verlor ich das Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie lange. Ich war bewusstlos, ob einen Tag oder zwei oder drei. Das habe ich nicht einmal erfahren und auch nicht nachgefragt. Aber später hatte ich sehr hohes Fieber.
Diese Familie, die Schwiegertochter und die Enkelin, was wussten die überhaupt über die Geschichte des Großvaters bzw. Schwiegervaters?
Sehr viel. Also der hat ja noch sehr lange gelebt, hat darüber auch erzählt. Er war eben in einer Widerstandsgruppe drin, die Widerstand geleistet hat gegen die deutschen Besatzer, ist eben dafür verhaftet worden, kam nach Auschwitz zusammen mit seinem Bruder und hat nur deshalb überlebt, weil er eben als Schreiner dort Möbel angefertigt hat für die SS und war dort auch medizinischen Versuchen ausgesetzt von SS-Ärzten. Und nach dem Krieg hat er über diese Zeit in der Familie auch erzählt. Ich meine, was man in diesem Zusammenhang vielleicht auch mal erwähnen muss, in Polen sind diese Ereignisse des Zweiten Weltkriegs in einer extremen Weise präsent, weil in diesem Land in fast jeder Familie jemand dadurch gelitten hat. Man hat mal erforscht, dass fast jede zweite polnische Familie durch den Zweiten Weltkrieg Schaden genommen hat, durch die Verhaftung und Ermordung von Familienmitgliedern. Das heißt, das spielt dort eine große Rolle. Und auch für die Schwiegertochter und für die Enkelin war das sehr präsent. Sie konnten sich an ihren Großvater und den Schwiegervater sehr gut erinnern, der wohl ein sehr liebevoller und fürsorglicher Mensch gewesen war, dem aber diese Zeit des Leidens und des Hungerns in Auschwitz sehr präsent war, der also zum Beispiel auch jedes Stück Brot wertgeschätzt hat. Ja, und er hat eben auch über diese Zeit gesprochen dort in Auschwitz.
Und das hat dir Katarzyna Wróblewska-Małek auch erzählt.
Ale tak, no opowiadał nam i o komorach gazowych, opowiadał o tym, jaki...
Er hat uns von den Gaskammern erzählt und von diesem unglaublichen Geruch, der dort herrschte. Er sagte, er sei außerstande, uns das genau oder plastisch zu beschreiben. Nur er wusste genau, was er dort erlebt hat. Wie er sich dort tatsächlich gefühlt hat, das hat er ins Grab mitgenommen. Tom, diese Familie Wróblewski, wie haben die reagiert, als du sie angesprochen hast? Haben die sofort gesagt, ja klar, kommen Sie?
Ja, also die waren zum einen erstmal perplex, dass auf eBay eine Postkarte von Henryk Wróblewski als Handelsware angeboten wird. Sie hatten viel selber Post und Briefe aus Auschwitz dort. Also es war ja jedem Häftling, sofern er kein Jude, kein Sinti und Roma und kein Russe war, gestattet, zweimal im Monat zu schreiben. Aber natürlich ist diese Post durch die SS kontrolliert und zensiert worden, weil natürlich die SS nicht wollte, dass die wahren Umstände in Auschwitz, also der Massenmord, das tägliche Sterben, die Folter, die Krankheiten, dass das in irgendeiner Weise nach außen dringt. Also hat auch Henryk Wróblewski relativ neutrale Karten geschrieben und die sind dort auch in der Familie aufbewahrt worden. Warum diese Karte aus Auschwitz, die auf eBay jetzt verkauft wird, nicht zur Familie gelangt ist, darüber kann man nur spekulieren. Also die Enkelin glaubt, vielleicht hat er da dann doch was geschrieben, was nicht durch die Zensur gegangen ist. Wie das dann auf eBay zur Versteigerung kam und zu dem Händler, der das dort auch für viel Geld anbietet, also die Postkarte, dafür will er $250 haben, das ist für die Familie ein absolutes Rätsel, kann man auch nicht aufklären. Und die sind natürlich absolut entsetzt, dass eine so sensible Angelegenheit wie diese Postkarte dort einfach als Handelsware preisgeboten wird.
Ja, das stelle ich mir fürchterlich vor, wenn da etwas Persönliches von deinem Großvater angeboten wird und andere damit Geld machen wollen. Wenn wir einmal bei Preisen sind, Tom, die variieren ganz schön, wenn man da auf eBay schaut, ne?
Ja, also es gibt Konvolute, die dort, ich glaube, 1500 Dollar einbringen sollen. Also gerade die auf der weltweiten Handelsplattform eBay.com, wo dann eben auch Anbieter aus Amerika anbieten, da erzielen diese Briefe und Postkarten sehr hohe Preise. Es gibt auch Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Für eine Karte werden da schon mal, schon erwähnt, 1500, für ein Konvolut manchmal auch 250, 300, 400, 500 Dollar aufgerufen. Und man hat so den Eindruck, dass ja, je schrecklicher die Umstände sind, unter denen diese Post verfasst wurde, umso höher ist der Preis. Also es ist makaber, um es mal sehr zurückhaltend zu formulieren.
Bei den Fotos, ich habe auch mal geschaut, variiert es auch sehr. Also es gibt welche, da beginnt es mit 4,90 Euro Startpreis. Manchmal ist es zweistellig, manchmal ist es dreistellig. Man weiß natürlich nicht, für wie viel die dann am Ende auch versteigert werden. Sind es jetzt nur Privatleute, die sowas auf eBay anbieten, oder gibt es Händler, die sich darauf spezialisiert haben?
Ich hatte schon gesagt, diese Leute gelten dort zum Teil als gewerbliche Händler. Das heißt, die haben sich das zumindest als Kleinstgewerbe eintragen lassen und betreiben das so mehr oder weniger professionell. Und es gibt Leute, die das als Haupterwerb betreiben. Da habe ich auch einen aufgespürt, der eben mit Fotografien handelt, und habe den auch wegen eines Interviews angefragt und bin hingefahren.
Da bist du da gewesen, das musst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen.
Naja, ich habe dann zum einen gegoogelt erstmal und habe gesehen, dass er einen Militarierladen in Niedersachsen betreibt und einen Online-Shop. Und im Online-Shop, der passwortgeschützt ist, habe ich mich dann umgeschaut und war doch ziemlich entsetzt, weil dort wirklich SS-Orden, Uniformen mit Hakenkreuzen, antisemitische Bücher angeboten werden. Alles so Dinge, bei denen ich mir nicht sicher war, ob das überhaupt erlaubt ist. Ich habe da auch bei der Staatsanwaltschaft Lüneburg deswegen angefragt. Und dort wurde mir dann mitgeteilt, man habe einen Prüfvorgang eingeleitet. Deshalb. Und ich bin dahin hingefahren und habe...
Nach Niedersachsen, ne? Das ist in Niedersachsen, der Händler? Der hat genau. Auch einen richtigen Laden.
Ja, der Laden ist im niedersächsischen Seevetal. Und da bin ich dann hingefahren. Ich meine, er hatte das Interview vorher schon abgesagt, was mich angesichts der, naja, nationalsozialistischen Devotionalien, die er in seinem Online-Shop anbietet, eigentlich natürlich auch nicht gewundert hat. Aber ich wollte dann doch wissen, warum er mit diesen Dingen handelt. Und dann bin ich mit einer versteckten Kamera in den Laden rein. Und dann gab es aber eigentlich nur einen relativ kurzen Dialog. Ich habe mich als Journalist vorgestellt und habe nochmal gefragt, ob es denn die Möglichkeit gäbe, ein Interview zu führen. Das wurde abgelehnt. Dann habe ich nachgefragt, warum er denn mit diesen NS-Fotos aus dem jüdischen Ghettos handeln würde. Und da wurde dann schlichtweg behauptet, ja, das würde man gar nicht tun. Und man würde auch keine Fotos auf eBay anbieten, auf denen das zu sehen wäre. Und dann muss man aber wirklich nur im Online-Shop dieses Händlers auf eBay gucken. Und dann sieht man, dass diese Fotos auch von ihm angeboten werden.
Das eine ist ja so ein Händler, das andere ist aber auch die Plattform, wo es angeboten wird, eBay. Was sagt denn eBay dazu, dass da auf ihrer Handelsplattform mit solchen Dingen Geld gemacht wird?
Also wir hatten natürlich bei eBay auch angefragt, wegen eines Interviews. Und da gab es dann erstmal das Angebot, man könnte doch zunächst ein vertrauliches Gespräch führen, aus dem erstmal nicht zitiert werden sollte. Und da hat dann eBay generell so die Grundsätze erläutert, unter denen man arbeiten würde. Und die wurden uns dann auch schriftlich mitgeteilt. Da kann ich auch daraus zitieren. Also es heißt hier, bei eBay ist der Handel mit Gegenständen von Holocaust-Opfern und Fotos aus der Zeit des Nationalsozialismus, die Menschen in herabwürdigenden Situationen zeigen, sowie allgemein mit Artikeln, die den Nationalsozialismus verherrlichen oder verharmlosen, ausdrücklich verboten. Und hier kann man schon mal feststellen, dass das gegebenenfalls natürlich die Grundsätze von eBay sein mögen, die natürlich ehrenwert sind, dass aber die Praxis auf der Handelsplattform absolut dem zuwiderläuft. Denn da gibt es diese Fotos, die eben, habe ich ja auch schon vorhin erzählt, die Menschen in herabwürdigenden Situationen zeigen, in sehr großer Zahl. Warum dieser Widerspruch zwischen Theorie und Praxis besteht, dazu hat uns eBay nichts geschrieben. Und ich hatte dann auch gefragt, ob es ja nicht die Möglichkeit gäbe, diese Fotos rauszufiltern. Es gibt ja auch auf eBay, soweit wir wissen, keine pornografischen Angebote oder offen gewaltverherrlichende Angebote. Da gibt es also schon auch die technische Möglichkeit, das rauszufiltern.
Ja, genau, Tom. Und so hat es euch ja eBay auch geschrieben. Zitat, die haben euch geschrieben, zur Durchsetzung setzen wir Filtertechnologien sowie Kontrollen durch spezialisierte Sicherheitsteams ein. Unzulässige Angebote werden konsequent entfernt. Dass vereinzelt entsprechende Inhalte sichtbar werden, bedeutet nicht, dass wir sie dulden. Und eBay sagt auch, man wolle weiter verstärkt auf den Einsatz von KI und Bilderkennungsalgorithmen setzen, um die Durchsetzung der Grundsätze kontinuierlich weiter zu verbessern.
Ja, auch unsere Berichterstattung hat jetzt nicht dazu geführt, dass es diese Fotografien auf eBay nicht mehr gibt. Wenn man da jetzt heute drauf schaut, sieht man, die werden dort alle weiterhin angeboten.
Und jeder, der sich ein bisschen mit eBay auskennt, der weiß ja auch, für jeden Artikel, der dort verkauft wird, bekommt ja auch eBay Geld.
Ja, also dazu hatten wir auch eBay geschrieben, ob sozusagen die Fotos deshalb dort angeboten werden, weil eBay ja durch die Gebühr, die sie erheben, daran verdient. Das wurde verneint. Wirtschaftliche Interessen spielen in diesem Bereich keine Rolle, hat uns eBay geschrieben. Verstöße führen unabhängig vom Verkäuferstatus zu Sanktionen bis hin zum Ausschluss vom Marktplatz. Warum dieser Handel, der den eigenen Grundsätzen von eBay zuwiderläuft, trotzdem stattfindet, darüber kann man nur spekulieren.
Und da bleibt ja auch die Frage, Tom, wenn man jetzt mit wenigen Stichworten seitenweise diese Angebote findet, gibt es denn da jetzt überhaupt eine juristische Handhabe? Also ist es justiziabel oder nicht?
Ja, ich glaube, das ist so ein Grenzbereich. Es gibt ja natürlich schon auch in Deutschland das Verbot der Verherrlichung des Nationalsozialismus und der Verbreitung von nationalsozialistischer Propaganda. Ob diese Fotos jetzt darunter fallen oder auch nicht, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich im strengen Sinne justiziabel ist. Ich bin kein Jurist, das müsste man prüfen. Tatsache ist, dass es auf jeden Fall geschmacklos ist, dass es sozusagen geschichtsvergessen ist, makaber. Ob es auch verboten werden könnte, da bin ich mir nicht sicher.
Aber es gibt auf jeden Fall Institutionen, die ein Verbot fordern. Und ein generelles Verbot des Handels mit solchen Dingen fordert auch die polnische Regierung. Da hast du auch jemanden getroffen.
Genau, ich war auch im polnischen Kulturministerium und habe dort ein Interview geführt, weil ja viele Orte, viele Schauplätze, die dort fotografisch festgehalten sind, spielten im damaligen besetzten Polen. Und da hieß es vom Sprecher des Kulturministeriums, dass man das natürlich verurteilen würde, dass man das geschmacklos findet, dass man das entsetzlich findet. Und der Meinung ist, diese Fotografien gehören, wenn sie schon existieren, wenigstens in Gedenkstätten und Museen. Aber man sieht eben leider auch keine Möglichkeit, den Handel zu unterbinden. So hat es auch Piotr Jędrzejowski formuliert, eben dieser Sprecher des Kulturministeriums.
Das Kulturministerium ist der Meinung, dass es keinen Handel mit den Dokumenten des Völkermords geben sollte und dass sie nicht zum Objekt des Geschäfts und der Kommerzialisierung werden sollten. Das möchte ich absolut entschlossen und verantwortungsvoll sagen. Aber unsere Empörung und die moralische Abneigung dagegen ist das eine. Und das andere ist die Tatsache, dass wir wenig juristische Möglichkeiten haben, um diesen Handel zu regeln.
Das ist die polnische Seite, Tom. Wie sieht's denn auf der deutschen Seite aus?
Da habe ich mich bei offiziellen Institutionen jetzt nicht nochmal explizit erkundigt. Ich habe Jens-Christian Wagner dazu ja interviewt, den Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, der auch kein Jurist ist. Und das auch geschmacklos und geschichtsvergessen findet. Also es ist eben die Frage, ne, sind diese einzelnen Gegenstände schon, an sich könnte man das verbieten. Es gab diese große Aufregung anlässlich dieser Auktion in Neuss. Da haben sich verschiedene Institutionen gemeldet und gefordert, man möge das unterbinden. Und aufgrund dieses öffentlichen Drucks wurde das ja eben auch abgesagt. Ob es eine juristische Handhabe dagegen geben würde, das weiß ich nicht.
Vielen Dank für die Recherche und vielen Dank für das Gespräch, Tom Fugmann.
Bitteschön.
Und auch allen, die zugehört haben, sagen wir herzlich Dankeschön. Den Beitrag von Tom Fugmann zum Thema finden Sie in der ARD-Mediathek bei Fakt im Ersten vom 20. Januar. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch. So verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage erscheinen. In der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Außerdem freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Zum Beispiel ist das auch möglich auf Spotify oder in unserer MDR Investigativ Community auf YouTube. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.